Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Digital Talk. Und wie immer ist mein Name André Kewe. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, und mein heutiger Gast ist der liebe Stefan Salamon. 35 Jahre schon in der Selbstständigkeit und ich glaube, für ganz, ganz viele wäre das ein guter Grund, sich mal zurückzulehnen. Aber Stefan sieht das irgendwie ganz, ganz anders. Angefangen in den 90er Jahren, mit null gestartet, hat seinen ersten Auftrag direkt am ersten Tag geschrieben und seitdem hat sich seine Branche komplett verändert. Also Stefan ist unterwegs in inhabergeführten Parfümerien, also die schöne Welt der Düfte und da kommt Mode so mit rein, also kurzum im Handel und natürlich viele Veränderungen bei Kunden, bei Produkten, bei Technologien. Aber geblieben ist vor allem eins bei Stefan, glaube ich, das ist diese Freude an diesem Beruf. Und der bringt das auch so schön rüber, weil er so ein Freigeist eben auch ist. Jemand, der vielleicht sich auch nicht ganz so mit Hierarchien anfreunden kann und genau daher aus diesem Grund in diesem Beruf so richtig ist. Und wir sprechen natürlich über viele Aspekte. Wie war die Kaltakquise damals, seine Freiheit und darüber, warum er, wie gesagt, jetzt nach 3 Jahrzehnten nochmal wieder irgendwie die Schulbank drückt, bei HVH ganz tief eingetaucht ist. Also ich glaube, da ist einiges drin. Von daher springen wir gleich rein. Handelsvertreter Heroes heute mit Stefan Salamon. Los geht's! Lieber Stefan, moin aus Hamburg. Grüße nach Bad Tölz.
Lieber André, Grüße nach Hamburg. Grüß Gott aus Bad Tölz.
Ja. Bad Tölz kennt ja jeder irgendwie die Fernsehserie Sat.1 Powered by Emotions, der Bulle, ne?
Genau der, ja. Aber der sitzt jetzt nicht hier vor der Kamera. Der sieht auch ein bisschen anders, glaube ich, aus. Aber das war schon, sage ich mal, Bad Tölz at its best, was damals gezeigt wurde. Der typische Tölzer sieht oft so aus wie der Bulle von Tölz. Ja, schon. Und die Landschaft und das alles ist schon alles Bad Tölz gewesen. So die Serie wurde wirklich hier im Umkreis von 15 Kilometern vielleicht aufgenommen. Also es war schon Tölz live, ja.
Tölz live, sehr schön. Cool. Du, Stefan, schön, dass du dabei bist. Mhm. Wir beiden kennen uns jetzt auch schon. Wir haben uns über LinkedIn, glaube ich, kennengelernt und dann über HVH so. Da kommen wir gleich im zweiten Teil nochmal ein bisschen dazu. Ich würde ganz gerne mal reinsteigen mit einer meiner Lieblingsfragen, die ich habe. Und zwar, erinnere dich mal kurz an das Jahr 1991 und erzähl mir mal, wie sah dein erster Tag im Vertrieb aus?
Oh, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich bei null angefangen. Ich hatte keine Kunden, kein gar nichts. Mein Vater war damals Handelsvertreter im Norddeutschland und das Gebiet in Süddeutschland war dann sozusagen frei für mich. Da habe ich mir doch gedacht, weil ich eher jemand bin, der nicht so recht wusste, was er will. Ach komm, das mache ich auch. Und am ersten Tag war ich in München unterwegs, wirklich frisch. Ich glaube, so der 7., 8. Januar dürfte das gewesen sein. Und da habe ich wirklich gleich bei meinem ersten Kunden, bei meiner ersten Kundin einen Auftrag geschrieben. Das hat mich dann wirklich sehr motiviert, muss ich sagen. Es war irgendwo damals auch noch wahrscheinlich leichter als heute. Auf jeden Fall war ich so schon mit dem ersten Tag, ich hatte keine Angst, das hat mich auch gewundert, in die Geschäfte reinzugehen, Kaltakquise zu machen. Für mich war das irgendwie fast sowas Sportliches. Ich habe mit mir selber gewettet, kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Und so in den ersten Jahren, als Kaltakquise für mich wirklich einer der wichtigen Aspekte noch war, habe ich da mich immer richtig drauf gefreut und sozusagen mit mir selber gewettet, kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin. Auf jeden Fall, das war in der Parfümerie Krampen in München, die es heute leider nicht mehr gibt, wie so viele Geschäfte aus der damaligen Zeit. Aber daran erinnere ich mich noch gut. Und an die Tochter erinnere ich mich auch noch gut von der Frau Krampen, die Frau Bauer, die mit der habe ich heute noch Kontakt. Ja.
Wirklich? Ja, das ist doch schön. 1991, danke schon mal für diese Zeitreise.
Es war Anfang Januar 92, ich habe mich Ende 91 selbstständig gemacht, noch ein bisschen für meinen Vater im Norden gearbeitet, um so Übung zu kriegen und dann halt im Süden losgelegt. Ja.
Okay, sehr gut. Lass mal ganz kurz eben zur Einordnung. Du bist Handelsvertreter im Bereich, da war gerade schon Parfümerien und so schöne Dufte. Oder wie, in zwei Sätzen beschreib mal kurz dein Tätigkeitsfeld.
Ja, also meine Kunden sind hauptsächlich Parfümerien, teilweise auch Concept Stores oder Modegeschäfte. Ich verkaufe Parfums. Logisch, Parfümerien brauchen Parfums. Ich verkaufe aber vor allem eigentlich Accessoires, die das Sortiment in der Parfümerie abrunden, sprich Mode-Accessoires und solche Dinge. Ja.
Okay, wunderbar. Und vom Gebiet her Süddeutschland, aber nicht nur Bayern, du bist auch Österreich, Schweiz auch, ne?
Österreich, Schweiz auch. Und ich komme also bis hoch nach Schleswig-Holstein, wo ich denn dann nächste Woche sogar bin. Ich mache im Norden Urlaub und das verbinde ich natürlich mit ein paar Tagen Arbeit auch.
Oh, okay, also, Wahnsinn. Und aufgestellt, ich glaube, wie viele Vertretungen? Wie viel hast du aktuell?
Ich habe 5 Vertretungen, verschiedene Bereiche, Parfum, eine Modekollektion aus Italien, also die Parfums aus Italien. Ich habe eine Sockenkollektion aus Holland und ich habe 2 deutsche Unternehmen, eins mit Mode und Haarschmuck. Und eines mit Kosmetikpinseln. Also meine Kunden bzw. meine Kundinnen, 90% meiner Kunden sind Frauen, kennen mich wirklich als jemand, der trotz seiner kurzen Haare und was auch immer Dinge verkauft, mit denen er selber eigentlich nichts anfangen kann, aber die für Frauen auf jeden Fall mal schön und wichtig sind. So.
Okay. Sehr schön. Und du sprichst von Parfümerien. Ich denke ja als Laie, es gibt ja nur eine Parfümeriekette auf dieser Welt mit dem großen D, aber da gibt es noch ein paar andere. Ne? So, ich habe eben schon im Vorgespräch was über so Nischenmarkt so gehört bei euch im Bereich der Düfte. Wie ist so der Markt aufgeteilt? Wie muss man sich das vorstellen als Laie?
Also ich sag mal so, meine Kunden sind die inhabergeführten Parfümerien. Da gehört Douglas jetzt nicht dazu. Ich habe auch Zeit meines Lebens immer einen großen Bogen um Douglas gemacht, was sich dann oftmals als richtig erwiesen hat. Mal Kollegen, die dann, sag ich mal, Douglas abhängig waren, sind gekommen und gegangen. Der Salamon blieb. Ansonsten, die Parfümerien hatten jetzt die letzten Jahre wirklich im Gegensatz zum Einzelhandel ansonsten so eine Sonderkonjunktur. Ich würde mal sogar sagen, mit Corona begann das, dass sich die Nischendüfte als eigener Markt etabliert haben, auf denen diese inhabergeführten Parfümerien stark gesetzt haben. Das war zum einen für mich gut. Ich hatte auch während der Corona-Zeit viel zu tun, weil ich gerade mit einer Duftmarke da begonnen hatte. Und die Parfümerien selber konnten wirklich damit Umsätze ausgleichen, die sie bei diesen Designerdüften, keine Ahnung, Boss und Co., verloren haben. Und es gab wirklich einen Hype mit Nischendüften. Ich weiß nicht, wenn einer von unseren Zuhörern sich an seinen letzten Besuch in der Parfümerie erinnert, wie viele junge Menschen oft in Gruppen da drin standen und sich wirklich auskannten, also Expertenwissen auch hatten und sich stundenlang durch die Düfte geschnuppert haben. Also das war schon ein echter Hype. Der Markt hat meiner Meinung nach an beiden Enden gebrannt, was ich auch mit Sorge gesehen habe teilweise. Was sich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen bewahrheitet, ist, dass das Interesse so ein bisschen an diesen Nischendüften verloren geht, sowohl auf Social Media eben als auch in der Frequenz, was die Frequenz in den Geschäften angeht. Also die Parfümerien suchen wieder nach Alternativen, und die finden sie durch Dinge, die ein bisschen abseits des normalen Sortimente sind, zum Beispiel durch Mode, die wir jetzt seit 1,5 Jahren verkaufen, italienische Mode, und das war regelrecht Freude darüber bei den Geschäften, dass da etwas kommt, was sie noch nicht im Geschäft hatten, und haben wir wirklich richtig gut verkauft, und die Parfümerien waren dankbar, dass da ein Artikel kommt, der irgendwo, sage ich mal, reinpasst in die Branche und was den Abverkauf angeht, funktioniert trotzdem.
Das ist ja wichtig im Nachgang, ne? Klar.
Natürlich. Meine Nichte ist heute mehr einfach, aber also das war schon für uns ein bisschen auch ein Glück, was viele andere Dinge für uns ausgeglichen hat, wo es eben nicht mehr so einfach ist wie noch vor 2-3 Jahren. Ja, keine Frage.
Ja, und gerade diese Zeit, was du sagst, so diese Nischendüfte, gerade viele Social Media, das war doch Jeremy Fragrance und alles Mögliche. Genau, da ist ja richtig was passiert, ne?
Ja, also, klar, keine Frage. Also das war schon eines der Hauptthemen im Handel, kann man so sagen.
Okay, ja. Oh, stark. Okay, lass uns aber trotzdem mal wieder ein bisschen zurückgehen, auch auf die Anfänge. Ja. Ich habe es ja gesagt, 1991 beziehungsweise 1992, wie ich jetzt gelernt habe, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus, oder? Im ganzen Handel und auch in dem Segment. Nimm uns mal mit. Wie war damals der Job? Wie lief das ab?
Also Kunden mit mehreren Geschäften gab es nur wenige. Das waren eigentlich alles Eintürer, die wir hatten. Es war wirklich viel Kaltakquise dabei. Man hatte damals eben auch noch die Chance, als Handelsvertreter relativ schnell Umsätze zu machen, von denen man leben konnte. Also ich glaube, ich habe schon im ersten Jahr so viel Geld verdient, dass ich wohlgemerkt als Single davon leben konnte. Eine Familie hätte ich noch nicht ernähren können, aber immerhin. Und nach 2-3 Jahren war ich eigentlich schon wirklich etabliert damals. Das würde ich heute keinem mehr empfehlen, so zu starten, wie ich es damals gemacht habe. Man braucht im Grunde heute ein gemachtes Nest, was einem hilft, den unglaublich hohen Kostenapparat, den man heute im Gegensatz zu früher hat, einfach auch zu tragen. Auf jeden Fall, es gab damals weder Navi noch Computer, also ich hatte im ersten Jahr noch nicht mal ein Telefon im Auto. Das habe ich mir dann erst Ende des Jahres geholt. Das waren schon irgendwie, sage ich mal, archaische Zeiten. Das kann man sich heute so vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Also, aber hat damals noch funktioniert und ich habe meinen Job wirklich von der ersten Minute an geliebt. Kann ich nicht anders sagen.
Das heißt, bist du der Vorgang so gelbe Seiten, hast geguckt, Parfümerie XY irgendwo, Atlas gehabt, hast den Pin drauf und dann bist du da hingefahren. Oder wie
genau
lief
so. Ja, ja. Die Recherche fand über gelbe Seiten statt oder Telefonbücher. Und so habe ich meine Kunden gesucht. Ich bin auch einfach dann durch die Stadt gefahren und habe geguckt, wer kommt da in Frage. Ne? Also verrückt. Damals gab es auch noch Parkplätze irgendwie, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Wenn ich heute irgendwo reingehe und nach einem Kunden suche, da rechne ich immer mindestens 1,5 Stunden. Die Zeit hat man meistens gar nicht, dass man überhaupt, bis man einen Parkplatz gefunden hat, da muss man ewig weit laufen, weil aus dem Parkhaus in die Fußgängerzone Wege sind. Ich arbeite leider hauptsächlich in den Innenstädten und da ist, sage ich mal, der Zeitaufwand schon immens geworden, wenn man das da was Neues möchte, ja.
Sag mal, du hast eben angemerkt, dein Vater war auch Handelsvertreter.
Ja, genau.
Gleicher Bereich, gleiche Branche?
Im Prinzip ja, genau. Also durch ihn habe ich da schon, ich habe ihm oft auf Messen geholfen. Also ich muss dazu sagen, ich habe studiert, ich habe also Betriebswirtschaft studiert und dadurch hatte ich eigentlich auch schon immer ein kaufmännisches Interesse, wusste aber nie so recht, was ich machen soll. Also ich hatte wirklich, das war im Grunde in meiner jungen Zeit schon als Schüler ein echtes Problem, dass ich sehr phlegmatisch war. Also ich war schon in der Schule war so phlegmatisch, dass ich nicht lernen konnte. Heute hätte ich wahrscheinlich irgendeine Krankheit oder würde man mir ADHS oder sowas diagnostizieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also da halte ich jede Wette. Ich war auf meiner Schule der schlechteste Schüler, der nie sitzen geblieben ist, denke ich mal. Und im Studium war es so ähnlich. Also ich habe mich so treiben lassen. Das war wirklich, nach dem Studium war ich dann froh, dass ich, sage ich mal, da in diesem Beruf mehr oder weniger reingerutscht bin, indem ich so ein, zwei Monate dann erstmal bei meinem Vater gejobbt habe und gedacht habe, holla, das könnte was sein. Zumal eben auch dazu kommt, ich kann mich nicht in Hierarchien einordnen. Also es für mich kam nichts in Frage in einem größeren Unternehmen. Das mit den Hierarchien hatte ich dann schon bei der Bundeswehr festgestellt, wo ich oft angeeckt bin und dann Gott sei Dank nach einem halben Jahr den Verein verlassen konnte. Das war schon, also hat mir meine Haut auch so ein bisschen gerettet, dass ich dann da, sage ich mal, nicht mehr in dieser unausweichlichen Hierarchie drin war. Ja.
Okay, spannend. Ja. Schütze Salamon, was machen alle anderen falsch, was sie richtig machen? Das war so ein Spruch wahrscheinlich, ne?
Ja, es war schon ja, nicht so einfach für mich. Also es war eine ganz harte Zeit, muss ich sagen, ja.
Okay. Weil das heißt aber, nach dem Studium BWL in München studiert, dann beim Vater ein bisschen mitgelaufen.
Genau.
Das heißt, du hast noch nie einen Anstellungsvertrag irgendwo gehabt in deinem Leben?
Nee, also 4 Wochen bei meinem Vater, aber sonst nicht, genau. Also
okay.
Ich bin dann, ja, also das ist was anderes, sage ich mal, kommt für mich wahrscheinlich auch nicht in Frage. Da bin ich nicht für geeignet. Also wenn ich Anweisungen erhalte, die ich selber nicht treffen würde, dann glaube ich, könnte ich das nicht umsetzen, sage ich mal so. Vielleicht könnte ich es heute sogar, ich weiß es nicht. Ich wurde da, also sage ich mal, diese Herausforderung musste ich in den letzten Jahren auch nie annehmen. Aber für mich ist meine Freiheit mein größtes Gut. Das bedeutet für mich Lebensqualität. Und erst weit nach der Freiheit kommt wirklich das Geld, sagen wir es mal so. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Geld nicht mag. Es hat was damit zu tun, dass ich ohne Freiheit nicht klarkäme.
Ja. Finde ich sehr spannend, wie so ein Wertesystem aufgebaut ist. Und gerade dieser Aspekt der Freiheit, das kann ich ja sagen, eint, glaube ich, 80-90% aller Handelsvertreter, aller Vertriebspartner. Denn es gibt ja auch einen Grund dafür, warum man diesen Beruf oder diesen Job auch betreibt. Ach, ja. Ganz also, logisch.
Ich glaube, es gibt wenig Berufe, in denen man mehr Freiheiten genießt als Handelsvertreter. Wenn man so wie ich keine Angestellten hat und eben auch, sage ich mal, die Unternehmen, für die man arbeitet, 1-100% so arbeiten lassen, wie man möchte. Also ich schreibe jetzt auch keine Berichte für meine Firmen. Dann ist das 100% Freiheit, was natürlich nicht ausschließt, dass man permanent am Arbeiten ist, weil man einfach auch so einen gewissen Ehrgeiz hat, die Dinge möglichst optimal zu machen, zumal eben in unserem Beruf das Maß, an dem man letztendlich gemessen wird, ist der Umsatz. Und mehr Umsatz bedeutet mehr Provision. Und es ist schon schwierig zu sagen, ich brauche keine Provision, ich definiere mich über was anderes. Ne, also man kann ich sagen, wie so ein Lehrer oder so, mir ist mein Erfolg bedeutet, dass es den Kindern gut geht. Bei uns bedeutet Erfolg, man hat eine vernünftige Provision, vernünftige Einnahmen. Ne?
Definitiv. Ja. Wie steigert man das Ganze in deiner Branche jetzt auch, wo viel Konsolidierung passiert? Also was sind eigentlich so die Kernaufgaben von dir? Weil wir sind ja jetzt hier nicht in einem Umfeld, wo es ja wirklich nur um Verkauf, also Hard Selling geht, sondern was ist eigentlich, was hat dich jetzt auch über die ganze Zeit, über die Jahrzehnte nicht nur über Wasser gehalten? Das hört sich ja viel, also was ist das, was dich ausmacht?
Okay, also sagen wir mal, über Wasser halten, solche Phasen gab es schon auch. Jeder macht auch Fehler. Wir sind Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, wichtige Provisionsgeber auch insolvent gegangen zwischendrin mal. Ich habe deshalb wirklich versucht, mich möglichst risikoarm aufzustellen. Also meine 5 Unternehmen kommen aus verschiedenen Ländern, bieten sie unterschiedliche Dinge an. Ich arbeite in 3 verschiedenen Staaten. Das hat mir zum Beispiel während der Corona-Zeit sehr geholfen. Irgendwo ging immer was. Also wenn in Deutschland gerade die Läden zu hatten, konnte man in die Schweiz reisen oder nach Österreich oder andersrum. Ich arbeite eben auch in einem Gebiet, das bleibt jetzt unter uns, was eigentlich zu groß für mich ist. Oder
ja, so 3 Länder. 3 Länder als One-Man-Show ist schon einiges.
Auf der anderen Seite hat man immer Möglichkeiten, was neue Kunden zu finden oder alte Kunden zu reaktivieren, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte. Und das ist für mich mittlerweile schon, sehe ich als Vorteil, dass ich da wirklich breitest aufgestellt bin. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass 5 Unternehmen wollen auch alle gut betreut sein, also man setzt sich dann selber unter Druck und man hat viel in meinen Augen zu viel Büroarbeit dadurch, dass man Videocalls mit denen machen. Wenn man für 2 Unternehmen hat, hat man 2 Ansprechpartner. Wenn man für 5 Unternehmen hat, hat man 5 Ansprechpartner. Und das sind natürlich Dinge, das muss man einfach auch sehen und wissen. Und irgendwo gibt es immer Probleme. Also das ist einfach, alle 5 laufen nicht rund. Das funktioniert nicht. Ne? Ja. Wichtig, dass 2, 3 rund laufen und bei den 2 anderen oder 3 anderen muss man sehen, dass man ihnen dabei hilft, dass es wieder rund läuft. Aber man hat schon auch immer irgendwo seine Kämpfe auszutragen. Und grundsätzlich in der Branche ist es eben so, dass ich auch da versuche, nicht nur auf einem Fuß zu stehen. Also ich sehe zu, dass ich eben nicht nur mit den Parfümerien arbeite, sondern mehr und mehr auch mit Concept Stores. Und jetzt durch die Mode, die wir seit 1,5 Jahren haben, auch in die Modegeschäfte reinkomme. So wie die Parfümerien Mode suchen, um, sag ich mal, sich für ihre Kunden interessant zu halten oder um fehlende Umsätze auszugleichen, suchen die Modegeschäfte natürlich auch zum Beispiel Parfums. Das auch, sag ich mal, ein Weg für mich, für uns, für meine Firmen, Schwierigkeiten zu kompensieren. Und da bin ich immer offen und höre auch immer allen zu, was machen die und wie machen sie es und so weiter und ziehe da möglichst großen Nutzen für mich raus. Nicht nur für mich, sondern eben auch für die Unternehmen, für die wir tätig sind. Ne?
Ja. Ich finde, das ist ja eigentlich ein Ansatz, wie er so im Textbook irgendwie stehen sollte, wenn es irgendwie so ums Einmaleins der Handelsvertretung irgendwie geht. Das heißt, divers sich aufzustellen, verschiedene Märkte, ja, verschiedene Marken, verschiedene Vertretungen. War das von Beginn an oder war das eher so ein Schleichner, hat sich das alles so über die Zeit auch ergeben?
Naja, das hat sich über die Zeit ergeben und man lernt eben auch aus Fehlern. Wenn man einseitig aufgestellt ist und da geht was schief, dann hat man natürlich ein größeres Problem, als wenn man eben, sag ich mal, bei 5 Firmen macht plötzlich eine Dinge, die sie vielleicht nicht machen sollte oder wie auch immer. Es ist schon, ich habe da meine Erfahrung gemacht. Also nach 3, 4 Jahren ging dann eines meiner beiden Unternehmen insolvent. Ja. Das war natürlich für mich ein Schritt oder ein Schnitt auch, der mir wehgetan hat. Gott sei Dank hatte ich dann 2, 3 Monate später einen Ersatz gefunden, der das ausgleichen konnte. Aber da ist man natürlich, also schlaflose Nächte sind dann die Regel, nicht die Ausnahme. Und vor 12 Jahren ist mir sowas dann nochmal passiert. Mein wichtigster Provisionsgeber hat sich verabschiedet. Das war dann natürlich, damals konnte ich es nicht so schnell kompensieren. Das war schon das, was mir wehgetan hat. Logisch, keine Frage, da war plötzlich die Hälfte meiner Einnahmen weg. Ja, das waren Dinge, die braucht kein Mensch. Und daraufhin habe ich dann halt wirklich mein Geschäft so umgebaut, dass ich da für die alle Zukunft nicht ganz so hart auf die Nase falle. Ja.
Sehr gut, sehr gut. War das vor 12 Jahren, war das jetzt mal in der Nachbetrachtung, war das ein bisschen abzusehen? Wenn man sich
Ich würde sagen, nein. Die Firma wurde verkauft an eine Mitarbeiterin und da lief auch alles rund und wunderbar. Die Umsätze stimmten. Aber sie hat dann, es war ein Großhändler, hat dann sich vom Teil ihres Sortimentes auch getrennt. Und da hätten bei mir eigentlich die Alarmglocken schon schrillen können. Dass das eigentlich kein Zeichen von Stärke ist, aber mein Gott, das war eben bei mir in dem Fall leider nicht der Fall.
Ja, ich meine, kommt häufig vor. Ich führe so viele Gespräche mit Leuten, oftmals im Hintergrund, die dann sagen, du, ich habe hier gerade ein richtiges Problem. Ich hatte so eine Riesenabhängigkeit, 80% irgendwie meines Umsatzes hängen an einer Vertretung und wir arbeiten ja seit 25 Jahren zusammen. Ich habe es ja neulich so im Camp auch mal geschildert. Ja, wir arbeiten und da kann ja, ist alles super. Und dann von einem auf den anderen Tag, weil ein Unternehmen verkauft wird oder eine neue Vertriebsstrategie eingeführt wird, passiert das halt. Und das ist halt immer das größte Problem, was da irgendwie was vorkommen kann, ne?
Ja, also das schließe ich auch nie aus, dass sowas passiert. Das Hamsterrad dreht sich immer schneller, die Zeit rennt immer schneller. Was die Unternehmen, für die man arbeitet, planen, da muss nur mal ein Inhaberwechsel kommen und die Sache sieht ganz anders aus. Also 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Das ist bei niemandem so, der in irgendeiner Weise selbstständig oder unselbstständig ist. Also es sei denn, ich bin Beamter, aber dann mag das anders sein, aber nicht im als in einem Unternehmen, was Geld verdienen muss. Ja.
Definitiv. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen über die Branche gesprochen, was da irgendwie passiert ist, auch so über die Historie. Und jetzt ist ja auch seit dem letzten Jahr, beobachte ich den Stefan ja ein bisschen intensiver, weil irgendwie letztes Jahr im November, da war ich am so einem Dienstagabend in Hamburg und da habe ich so ein paar Leute begrüßt und da kam der Stefan dann auch mal durch die Tür beim Camp letztes Jahr. Irgendwie so. Und dann stand er da irgendwie auf einmal, hat es sich vorher angemeldet. Was war so die Intention? Was waren so die ersten Gedanken, als du so da reingekommen bist? HVH, was ist da irgendwie so durch den Kopf gegangen eigentlich?
Also ich fand das erstmal so ganz spannend, was du alles so machst. Ich habe das vorher schon so erst am Rande und dann stärker verfolgt. Mein Gott, ich habe jetzt ein Alter, im November war ich noch 62, mittlerweile bin ich 63. Da ist man dann auch schnell aus der Zeit gefallen. Also das ist meine größte Angst, sag ich mal so. Ich möchte meinen Job noch möglichst lange machen und ich möchte auch, sage ich mal, ernst genommen werden, auch wenn man ein paar Falten im Gesicht hat. Und ich möchte vor allem immer mitreden können. Kann auch passieren, dass ich eine große Klappe habe. Und da möchte ich mich dann auch nicht blamieren. Und von dem her war für mich eigentlich wichtig, dass ich neuen Input kriege, meinen Geist, meinen Grips wieder mehr anstrengen muss und auch hören wollte, was die anderen machen. Also ich bin in so einer, nicht unbedingt der große Netzwerker. Ich arbeite alleine oder mit meiner Frau zusammen. Und man bekommt dadurch natürlich wenig Input von Kollegen, mal vielleicht auf der Messe, aber in meiner Branche sterben die Handelsvertreter aus. Also ich treffe kaum noch jemanden. Das ist schon für mich einfach wichtig, dass man Kontakt zu Kollegen kriegt. Und ich muss sagen, vor allem von Kollegen, so wie es im HVH ist, von denen man auch wirklich was lernen kann, von denen man sich was abschauen kann und die wirklich die Dinge auch anders machen als ich, oft besser. Und das ist für mich schon auch eigentlich der wichtigste Grund, warum ich dabei sein möchte, dass einfach, dass es weitergeht, vorangeht, auch mit dem Salamon, der nicht träge werden darf, sagen wir es mal so.
Ja, ich finde, da ist ja eine geile Einstellung, ganz ehrlich, also seit über 30 Jahren irgendwie unterwegs, man könnte jetzt auch sagen, okay, es wären jetzt nicht nochmal 30 Jahre beruflich. Wahrscheinlich, ich wünsche es dir, wenn du möchtest, aber in der Regel, aber trotzdem in diesem Pfad oder Bereich, Abschnitt der Karriere nochmal zu sagen, okay, ich erfinde mich auch irgendwie nochmal ein bisschen neu, weil das sind ja durchaus auch neue Themen. Dann hast du jetzt irgendwie im Januar nochmal 3 Monate KI-Fortbildung gemacht, oder?
Ja, genau, habe ich. Also es war spannend, muss ich sagen. Ich möchte jetzt auch im Urlaub, also selbst und ständig, das wirklich ein bisschen stärker strukturieren, das ganze KI-Thema. Ich wende es mittlerweile wirklich viel an, aber könnte noch ein bisschen mehr Struktur vertragen. Aber es ist schon erleichtert mir vieles. Ich frage mich im Moment gerade so, woher nimmst du plötzlich die Zeit? Und letztendlich liegt es wahrscheinlich daran, dass ich da, sage ich mal, meine Abläufe an KI abgegeben habe, viele, ne?
Ja. Sehr cool. Was sind so die ein, zwei Geschichten, wo du echt sagst, okay, das hilft mir jetzt irgendwie? Also an welchen Punkten unterstütze ich KI?
Also ich sag mal, das, was mittlerweile wahrscheinlich jeder macht, bei E-Mails etc., wenn ich irgendwelche Texte brauche oder solche Dinge, benutze ich KI. Aber was für mich eigentlich ein großer Zeitaufwand war immer, war Aufträge, die bei mir per E-Mail reinkommen, in die Systeme von meinen Firmen zu übertragen. Und das mache ich mittlerweile wirklich mit KI. Also einfach, indem ich da aus einer PDF eine Excel-Datei mache, die ich dann einpflegen kann.
Okay, cool.
Ist wahrscheinlich ein einfacher Fall, aber für mich sehr hilfreich. Und es funktioniert auch, wirklich. Also das ist schon, da habe ich manchmal eine halbe Stunde dran gesessen, das ist jetzt innerhalb von Sekunden erledigt. Und das bringt mir schon echte Gewinne, muss ich sagen, ja.
Cool, haben wir das mal. Den kannte ich so noch gar nicht. Also ich kriege ja einige Fälle irgendwie so mit, aber den habe ich jetzt noch nicht so gehört. Oh,
super. Okay. Ja, doch, so diese Routinen zu automatisieren, das ist wahrscheinlich das, was die KI am besten kann. Ich habe auch selten mal wirklich einen Fehler drin. Ich überlege gerade, also jetzt in den 3-4 Monaten, in denen ich das mache, hatte ich ein oder zweimal da irgendwo was nicht war, also vernachlässigbar. Ich habe ja auch Fehler gemacht, keine Frage.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch immer so. Das ist ja nicht immer, man sagt, ja, die KI, da macht die aber mal Fehler, aber man selbst ist ja nicht fehlerfrei. Nee, das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber der manuelle Aufwand reduziert sich natürlich signifikant.
Na klar, also das ist schon enorm. Und dann natürlich alles, was ein bisschen mit Kreativität zu tun hat, da lasse ich mich schon auch noch mal von der KI hinterfragen, sagen wir es mal so. Also das sind schon Dinge, die benutze ich relativ viel. Macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Also andere sind da sicher deutlich weiter als ich, aber ich habe mir da nicht jetzt die Bremse verordnet, sondern wirklich, ich möchte weitermachen, auf jeden Fall.
Ja, finde ich klasse. Freut mich total. Mhm. Und dann warst du jetzt ja auch letzten Monat im Mai noch im Active Camp mit dabei, ja, in der Schnitzmühle.
Sehr schön.
Hip-Hop-Tanzen ist eine neue Leidenschaft.
Ja. Also meine Frau sagt, ich wäre richtig verändert da rausgekommen. Das war schon ganz cool. Ja, hat total Spaß gemacht und hat auch wirklich einen auf viele neue Gedanken gebracht. Also war schon klasse. Und eben auch zu sehen, was die anderen so machen, das ist für mich schon eigentlich fast das Wichtigste, weil ich, wie ich schon gesagt habe, sonst wenig Kontakt zu Kollegen habe. Ja. Also in meiner Branche gibt es eigentlich nur noch Angestellte, Außendienstler. Ich kenne, also wirklich jetzt vielleicht noch 2 oder 3, aber mehr nicht, die es bei mir gibt. Ne?
Ja klar, da ist eine gewisse Isolation. Das war auch ein Treiber für HVH, dass ich gesagt habe oder dass wir gesagt haben, da sind halt ganz viele, die sind für sich in ihrem stillen Kämmerlein. Also lass uns die mal zusammenbringen, damit es überhaupt Austauschformate gibt. Mhm. Denn im Endeffekt hat ja der Stefan im Bereich Parfümerie doch sehr, sehr viele Übereinstimmungen mit dem Markt, der im Maschinenbau unterwegs ist. Auch wenn es unterschiedliche Branchen sind, aber die Schnittmengen sind halt super hoch. Ne?
Natürlich. Ich meine, er macht viele Dinge anders, aber trotzdem kann man da die Dinge natürlich nicht eins zu eins übernehmen, aber man kommt auf Ideen einfach für sich selber. Ne? Ja. Das ist Inspiration. Inspiration heißt ja nicht immer gleich, dass das ein fertiger Ablauf ist oder so. Ne?
Ja. Mhm. Aber freut mich ja, dass Irina gesagt hat, der ist jetzt verändert da irgendwie wiedergekommen. Der war gut drauf, als er wiedergekommen ist. Das hoffe ich
doch mal. Das hat sie nicht nur einmal gesagt, also scheint was dran gewesen zu sein.
Ja, sehr schön. Du, merk dir gleich schon mal vor. 2. bis 4.6.2027. 2027. Gleiche Stelle, gleicher Ort. Könnte sein.
6. Ja, das. Ja. Also die Zeit ist für mich ideal. Mai, Juni ist immer gut.
Ja, hast du gesagt, da ist ein bisschen ruhiger bei euch dann in der Branche eben auch. Okay, ja, da können wir das ja schon mal vormerken. Ich reserviere dir einen Platz vielleicht. Ja,
ja, genau.
Das ist doch cool. Das ist doch cool. Du, aber sag mal, das ist ja so lebenslanges Lernen. War das denn immer auch bei dir schon so über die Jahrzehnte, dass du immer versucht hast, dich vertrieblich auch weiterzuentwickeln? Wie können wir das deuten?
Ja, also auf jeden Fall. Also ein Beispiel, ob das jetzt das iPad war, das habe ich mir das erste, ich weiß gar nicht, wann kam mir das erste raus? Ich glaube 2010 oder so. Das habe ich mir gekauft. Da wusste ich noch gar nicht, wofür ich das überhaupt nehmen soll.
Okay, ja.
Und nach einem halben Jahr war es unverzichtbar sozusagen. Also ich bin schon immer bereit oder probiere Dinge aus, sagen wir es mal so. Ich möchte auch nicht stillstehen und ich möchte, sage ich mal, was das Niveau meiner Arbeit angeht, auch immer möglichst weit oben mich ansiedeln. Eigentlich möchte ich immer der Beste sein, so mal ganz frech gesagt. Das gelingt einem natürlich nicht. Es gibt immer bessere, aber das ist schon für mich ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich meinen Job nur noch so als Routine sehen würde, da würde ich mich, glaube ich, zu Tode langweilen. Das ginge nicht. Von dem her freue ich mich auch über Herausforderungen, sei es mal, dass irgendwas nicht läuft oder wie auch immer. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber letztendlich wächst man daran und für jede Herausforderung gibt es eine Lösung und turnt mich an. Sowas kann ich nicht anders sagen.
Sehr cool, sehr cool. So habe ich dich auch kennengelernt, das meinte ich damit, als du da irgendwie im November da reingekommen bist durch die Tür und dann war der Stefan da und dann ein bisschen beobachtend. Guckt man natürlich erstmal, wenn man neu in so eine Runde kommt, aber dann war die Integration aber super schnell irgendwie da. Das finde ich dann natürlich klasse. Ja, sehr schön. Du, wunderbar. Ja. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Finde ich total spannend, wie eure Branche, wie die sich weiterentwickelt, auch in dieser Nische. Ich habe da jetzt einen anderen Blick drauf, wenn ich mal durch die Fußgängerzone gehe. Wo gibt's eigentlich noch so inhabergeführte Parfümerien? Und wahrscheinlich sollte man da auch öfter da nochmal reingehen, als wieder den einfachen Weg irgendwie über Douglas, weil Auch so eine inhabergeführte Parfümerie, die können wir doch auch das verpacken, ne? Also ein Geschenk. Na, machen klar, die auch, oder?
Also ich sag mal, also gut, ich gehe jetzt nicht in Douglas rein. Er gehört da nicht zu meinen Kunden. Ich kaufe bei meinen Kunden ein. Aber ich bin jetzt auch nicht dieser der Kunde von Haus aus, egal um was es geht, der eine riesige, riesige Auswahl braucht. Ich brauche eine gute Vorauswahl. Also ich gehe dahin von in Geschäfte, von denen ich weiß, die führen das, was ich suche. So, ne? Und von dem her stand jetzt der Douglas nie, also war nie in meinem Beuteschema drin.
Okay.
Und als Geschäftspartner ist der sehr schwierig. Das muss man mal sagen. Ich kann keinem empfehlen, sich auf den Douglas einzulassen, ohne dass man nicht auch ohne den auskommen kann.
Okay. Das lassen wir mal so stehen. Das kann ich jetzt schlecht weiterverfolgen. Aber also ich könnte es mir ein bisschen denken.
Ja, viele Köpfe rollen sehen.
Ja, okay. Sehr schön. Du, meine letzte Frage ist immer, wenn ich jetzt in Bad Tölz mal bin, wo ich hoffentlich bald irgendwann mal in naher Zukunft bin, wo sollte man denn essen gehen? Weil sind ja viele Hörer, sind hier viel unterwegs und suchen immer mal nach Restaurant-Tipps dabei. Gib mal eine Empfehlung.
Also grundsätzlich mal, Bad Tölz ist natürlich ein touristischer Ort. Da gibt es viele Möglichkeiten, essen zu gehen. Ich empfehle mal so einfach durch die schöne Marktstraße zu schlendern. Am besten von der Isar-Seite aus zu beginnen, also dann nach oben zu gehen. Wenn man da dann noch nichts gefunden hat. Also wir persönlich landen eigentlich immer ein bisschen oberhalb der Marktstraße. Da ist die Mühlfeldkirche und da gibt es drei schöne Restaurants oder vier sogar. Einmal unser Favorite, da gehen wir auch immer mit Kunden hin, wenn die uns im Showroom besuchen. Das ist das Tölzer Bräustüberl. Klingt bayerisch, hat eine bayerische Küche, eine schöne kleine Karte, alles frisch. Also das ist eigentlich das, da macht man nie was falsch. Ansonsten gibt es zwei schöne Italiener gleich nebenan. Und noch ein drittes Restaurant, auch gleich ums Eck. Ist eine kleine Brauerei, Nische, was sonst. Und die haben auch eine schöne Küche dabei. Also ich würde da oberhalb der Mühlfeldkirche landen, bei diesen vier Restaurants. Da kann man eigentlich nicht auf die Nase fallen.
Das ist doch wunderbar. Dann haben wir gleich vier Restaurant-Tipps.
Genau.
Besser als nur einer. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und behalt dir das Ganze so bei, so wie du bist. Einfach ein guter Typ. Das macht richtig viel Spaß.
Mal schauen. Wer weiß, wie lange ich noch Lust habe. Ich denke mir selber, andere hören jetzt auf. Ich möchte eigentlich so lange, wie es geht, machen. Aber das halte ich mir offen. Mal schauen.
Schauen wir mal. Wir unterstützen in jegliche Richtung. Das ist ja ganz klar.
André, lieber Stefan. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Ne?
Sehr gerne, sehr gerne. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann.
Ja, ciao, ciao. Sagt man 40. Also, ciao, ciao.